Ich wollte sie schon vor vielen, vielen Jahren eingeladen haben und irgendwie hat sich das nie ergeben. Es war der falsche Zeitpunkt und ich glaube, heute weiß ich auch warum. Heute kam Sabine Askedom durch meine Wohnungstür und da wusste ich, perfekt. Sie ist seit den 90er Jahren auf dem Markt und alle von euch, die selbstständig sind, die wissen, es ist nicht das Problem zu starten, das Problem ist das Durchziehen, das Dranbleiben. Das Verändern und die innere Flexibilität zu haben, authentisch und ehrlich vor allem mit sich selbst zu sein. Und das bewundere ich an Sabine sehr, denn sie geht einfach ihren Weg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, über einen Kommentar. Ihr wisst, wie das Game läuft. Ich danke euch sehr für alle E-Mails, die mich erreichen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Sabine und mir.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrig. Mindpunk on Air, where future thinkers drop the mic.
Liebe Sabine, herzlich willkommen.
Danke dir.
Ja, ist für mich wie so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, als ich vor 10 Jahren ungefähr begonnen habe, mich mit Selbstentwicklung zu beschäftigen. Wobei eigentlich früher, aber so richtig, wo ich so dachte, oh, Speakerin sein, auf die Bühne und coachen. Wie läuft das alles? Ich verstehe das nicht. Und da warst du einer der ersten, die ich überhaupt entdeckt habe und habe so vieles von dir gesehen auf der Bühne und auch ein paar Bücher von dir habe ich auch damals gekauft und fand es so faszinierend, wie du auch das, ja, wie du coachst und überhaupt dich als Person. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute endlich persönlich kennenlernen.
Danke, ich freue mich auch. Es ist mir eine große Ehre. Ich muss ja verraten, meine Tochter ist ein absoluter Fan von dir. Und
Danke.
als deine Anfrage ins Büro kam, hat sie mich sofort angerufen. Weißt du, wer dich in ihren Podcast eingeladen hat? Anastasia! Und ich sage, und noch nie gehört? Und sie sagt, ich höre ihren Podcast ganz oft. Und dann sage ich, was magst du denn an ihr? Und sie sagt, die sagt, was sie denkt. Schön, oder?
Schön, so wie du auch, oder?
Ja, genau
So
so.
wie du. Ja,
Ja.
toll. Vielen Dank, schöne Grüße an dieser Stelle. Sabine, welche Sachen haben dich so in den letzten Jahren besonders geprägt? Was würdest du sagen?
In den letzten Jahren, welcher Zeitraum ist das für dich? 30, 50?
Oh nein, nein, ich
Nein.
rede eher von 5.
5 Jahren.
Ja, das waren so
Oh ja,
die intensivsten
das
Jahre,
waren
glaube
harte
ich.
Jahre, ja. Was hat mich geprägt, von 100 auf 0 zu fallen? Also ich war ausgebucht im Jahr 2019, 20 und auf einmal im März 2020 hatte ich nichts mehr, keinen Auftrag mehr, kein Einkommen, aber 7 Mitarbeiterinnen, die ich festangestellt hatte. Also das war dann schon ein ziemlicher Schock. Was mir geholfen hat, ist, dass ich ein sehr logisch denkender Mensch bin und nicht so emotional. Also ich bin auch, aber nicht so, dass ich mich überwältigen lasse von Emotionen. Und wir haben uns im März hingesetzt, meine Tochter, mein Sohn, die beide Mitgesellschafter in meinem Unternehmen sind. Und wir haben gesagt, es wird nicht mehr dieses Jahr, vergiss es einfach. Andere haben gesagt, ach komm, 2 Monate und dann, ja. Und dann haben wir sofort Maßnahmenkatalog erstellt, Büro kündigen, Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter machen, sie auffordern, bitten, sich was anderes zu suchen, weil wir werden sie nicht mehr halten können. Und das war uns alles völlig klar. Und das haben wir wirklich, ja, einen Plan gemacht, ein Ziel gehabt, eine Vision gehabt, wie es weitergeht. Und dann haben wir im Prinzip bei null wieder angefangen. 22 war es dann so, 21, 22.
Und dieses bei Null anfangen ist ja, ich weiß nicht, ist irgendwie mein Gefühl, kommt dir bekannt vor, oder?
Ja, genau. Irgendjemand hat mich neulich angekündigt, die Frau, die sich schon dreimal neu erfunden
Ach,
hat.
das könnte über mich sein.
Oh.
Und ich bin jünger, weißt
Oh, ja,
du
genau. Ja, bei
das?
mir waren es auch schon 8-mal wahrscheinlich. Und davor habe ich keine Bange, das ist das Komische. Also ich bin eigentlich eine Bangebüchs. Also wenn du mich in so einen Hochseilgarten schickst, bin ich schon weg. Also bin ich so schnell weg, kannst gar nicht
Ja.
gucken. Aber so vor Entscheidungen, vor Neuanfängen habe ich überhaupt keine Bange. Das kenne ich. Du, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen und so weit weg, wie es nur ging. Und das war München dann, von Niedersachsen aus. Und habe bei null wieder angefangen. Ich bin dann erst der Mensch geworden, der ich heute bin. Hatte vorher keine Chance dazu, da war ich der Mensch, den meine Eltern haben wollten. Mhm. Und dann habe ich neu angefangen und dann habe ich wieder neu angefangen. Und dann war ich arbeitslos und da hatte ich schon ein Kind und dann hatte ich ein zweites Kind. Dann habe ich wieder neu angefangen. Also diese Neuanfänge sind eigentlich das, was mich wirklich reizt am Leben. Ich merke auch, wenn ich zu lang irgendwo bin, also ich war, das längste, wo ich war Cosmopolitan, die Zeitschrift, 9 Jahre, das war schon, und das waren schon 3 Jahre zu viel. Und ich mag das Neue, ich bin so impulsgesteuert, sage ich immer. Also ich mag einen Impuls bekommen und zuschlagen. Einen Impuls bekommen und eine Entscheidung treffen.
Ich bin genauso, wirklich.
Ah, deswegen.
Das ist toll.
Und du weißt, dass wir die Menschen mögen, die bekannt sind, die so sind wie wir?
Ja.
Habe ich bewiesen in 4000 Coachings und Seminaren.
Echt?
Also wir schätzen an bekannten Menschen, ich sage jetzt mal nicht Promis, das ist ein bisschen hochgehoben, aber
ja.
Wir schätzen an denen das, was in uns selbst angelegt ist.
Oder noch nicht sichtbar, also angelegt.
Genau, angelegt, deswegen. Genau. Also wir sind vielleicht nicht wie der Dalai Lama. Also wenn ich sagen würde, Dalai Lama ist wie ich, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die Anlagen sind da. Genau. Und wenn ich das Menschen klar mache, dann kommt immer so ein Strahlen in deren Augen, weil sie wissen es eigentlich.
Ja, klar.
Aber sie haben es nicht erlaubt, als Kind das zu spüren.
Ja. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Lass uns mal zu den Neuanfängen nochmal kurz zurück. Mhm. Glaubst du, es gibt wie so eine Art Aufgabe oder Lernaufgabe in einer bestimmten Phase? Und wenn die erledigt ist und du hast es gelernt, dann ist es ja nur sinnvoll, weiterzugehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Aufgabe ist. Also ich glaube nicht so an das Große, was mich irgendwo hinstellt und hinschickt. Und aber dass es mich langweilt, wenn ich es kann, merke ich immer wieder.
Ja.
Habe ich jetzt 5-mal gemacht. Also als meine Kinder klein waren, kriegte ich einen Vertrag bei der Zeitschrift Eltern. Mhm. Und nach 5 Jahren dachte ich so, jetzt habe ich irgendwie die 4. Bettnässer-Geschichte geschrieben. Ich will nicht noch eine 5. schreiben. Es muss jetzt mal gut sein.
Ja.
Und es war ein toller Job. Das wäre ein Rentejob wahrscheinlich gewesen. Gruner und ja, du bist versorgt ohne Ende.
Mhm. Und aber Eltern-Team hören
nie Eltern, auf. Das hört nie auf. Und es hat mich einfach dann gelangweilt.
Ja.
Und wenn es mich langweilt, bin ich verloren, dann muss ich gehen.
Das ist aber ein super Anspruch auch an dein eigenes Gehirn, sage ich mal,
ja.
Dass du selber, ich sag mal, dich selber so magst, dass du lernen möchtest.
Ja.
Weil es gibt so viele Menschen, die bevorzugen eher die Sicherheit, eher die Langeweile und dämmern vor sich hin, als immer wieder diese Öffnung. Und ich weiß es nicht, wie das geht. Lass mal probieren.
Ich glaube, ich gehe noch ein Stück weiter. Ich bin so hochmütig, dass ich denke, ich kann so viel mehr.
Sehr gut.
Kannst du es vorstellen? Ich denke, ich kann auch noch so viel mehr. Und jetzt soll ich hier verhungern, seelisch, geistig.
Ich sag mal so, ich glaube, wir sind bereit für Netflix.
Ja, zum Beispiel.
Weißt du? Na klar.
Na klar.
Also, das ist, genau. Ja. Und gab es auch so Sachen aus deinem Umfeld, die du gehört hast, die gesagt haben, Sabine, nun komm doch mal zur Ruhe.
Oh, ja.
Jetzt ist auch mal gut, du verrückte Nudel.
Ja.
Oder die, weißt du, so ein bisschen so, meine Güte, die schon wieder, die Askeldon schon wieder.
Also in meinem direkten Umfeld nicht. Da habe ich Gott sei Dank 2 Kinder, die mich lieben dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Engere Freunde mögen das auch. Aber so dann so die 2. Schicht von Bekannten, da geht's dann los. Ne?
Ja.
Ach, musst du schon wieder verreisen? Oder, weiß ich nicht, erzähle ich so im Gespräch, ich habe den und den Preis gekriegt. Na klar, war ja klar, dass du den auch noch kriegst. Da merkst du schon so, oh, hör auf, Alte, ich will das nicht mehr hören, du regst mich auf.
Ja.
Aber das ist dann schon wirklich ein weiterer Kreis. Mhm. Ich denke mal, Neid ist völlig okay. Missgunst ist schlimm. Und wenn Leute missgünstig sind, dann bin ich auch ganz schnell dabei und trenne mich von solchen Menschen.
Aber Neid findest du okay?
Ja. Habe ich mich mit versöhnt mit dem Wort Neid über Jahre. Weil ich denke mal, Neid ist Bewunderung plus Ansporn, wenn du es gut siehst. Also wenn jemand sagt, wieso hat die so einen Podcast und ich nicht, dann ist das ja Neid. Missgünstig ist, wenn sie dann sagen, ja, den Quatsch würde ich auch gar nicht machen. Aber Neid zu sagen, Mensch, Podcast, ich wollte immer mal einen Podcast machen. Aber die hat mehr Kraft als ich, die hat mehr Mut als ich. Finde ich völlig in Ordnung. Neid ist zutiefst menschlich, finde ich.
Ja. Bist du auch neidisch manchmal?
Selten. Ich glaube, ich war einmal richtig neidisch, da hat ein Kollege ein Buch geschrieben, was ich gar nicht so toll fand. Und das hatte 3 Millionen Auflagen.
Nein.
Und ich habe immer, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kann das sagen, Lothar Seiwert. Okay. Ein Buch geschrieben, Simplify Your Life. Das ist natürlich ein begnadeter Titel.
Oh mein Gott, ich habe es sogar gelesen.
Glaube ich. Und ich hatte 2 Jahre vorher oder 1 Jahr vorher in New York in einem Buchladen das amerikanische Buch gekauft, Simplify Your Life. Und dachte, das wäre mal ein toller Titel. Und habe meinen Verlag nicht dazu gebracht, dass wir ein Buch daraus machen. Und dann macht der Lothar, ein Freund von mir, macht dieses Buch und verkauft es wie blöd. Und ich war jahrelang neidisch. Und dann habe ich gesagt, ich will das jetzt mal loswerden. Wie war das? Bewunderung plus Ansporn. Und ich habe ihn gefragt, Lothar, erzähl mir mal, warum ist das so ein Erfolg geworden? Und dann erzählt er mir die Geschichte, dass in dem Jahr, als das Buch rauskam, Amazon ganz groß in Deutschland eingestiegen ist. Und es gab eine Anzeige von Amazon, die war überall. Die wurde überall gedruckt, in allen Zeitungen, Zeitschriften Deutschlands. Und auf dieser Anzeige war zufällig sein Buch. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Und dann denkst du, brauchst gar nicht neidisch sein, du musst nur wissen, wie es läuft. Wie geht sowas? Wie kommt sowas? Und deswegen mag ich, wenn Leute das aussprechen.
Ich sage auch, weißt du, das ist ein ganz toller Hinweis, den du gibst. Wenn man Neid verspürt, meide diese Menschen nicht. Und im Gegenteil, versuch mit denen befreundet zu sein.
Ja, und lern von denen was.
Lern von den Fragen.
Ja, genau.
Hey Sabine, wie hast du dich so lange auf dem Markt gehalten? Wie geht das? Wie funktioniert? Ich will lernen und die anderen ja auch. Und die meisten gehen aber vor allem Frauen leider so in Rückzug und beobachten aus der Ferne und sind so, sehen einen auch als Gefahr. Und bei mir ist es ja oft gewesen mit Behinderung. Ah, klar, die bekommt das, weil die behindert ist.
Oh, böse.
Das geht dann so richtig.
Oh, das geht aber tief.
Von hinten sozusagen.
Mit dem Messer in die Brust.
Zwischen die Rippenbögen so richtig rein. Oh.
Verstehe ich gut.
Und das und was dahinter aber passiert mit Technik, mit Vorbereitung, mit schlaflosen.
Ja, mit Kreativität vor allem.
Das sieht ja keiner.
Ja. Also als ich angefangen habe, da gab es vielleicht noch, ich erinnere mich an 3 andere Frauen in der Branche. Mhm. Vera Birkenbiel, Vera F. Birkenbiel sagt dir sicher was. Natürlich. Die war damals die Grande Dame. Bisschen irre, aber genial. Dann gab es auch 2 Kolleginnen, die auch oft auf Bühnen standen und das war's dann. Und das war also eine Chance, dass es nicht viele Frauen gab in meiner Branche.
Ja.
Also auch die Vereinzelung, das Unique-Sein kann ja ein Vorteil sein.
Total.
Und was ich noch hatte, ich kannte immer gut mit Männern. Ich habe immer so einen Kumpelton mit Männern. Und viele Kollegen haben mich empfohlen. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir brauchen ein Netzwerk nicht nur von Frauen, habe ich immer gehabt, sondern von Menschen, die ordentlich sind, die nicht neidisch sind, die dir was gönnen, die Kontakte und Beziehungen haben.
Total.
Und deswegen ist mein Netzwerk ganz bunt. Mhm. Männer, Frauen, Junge, Alte. Und die haben mir damals wirklich Türen geöffnet, muss ich sagen.
Mhm. Auch ein super Hinweis, finde ich, dass auch da der Tonus ist ja, Frauen tun sich zusammen.
Und erzählen sich, warum alles nicht geht.
Genau. Also und statt auch da öffnen und sagen, Ding Dong, übrigens, mich gibt es.
Ja.
Darf ich bei euch mitmachen? Oder was, wie ist hier die Spielregel sozusagen? Ja. Also ich finde das wirklich genial.
Und geh dahin, wo der Einfluss ist. Und der Einfluss liegt halt oft nicht bei Frauen. Jedenfalls damals, vor 30 Jahren nicht. Das waren Männer, die entschieden haben, Männer, die mich da gebucht haben. Und dann habe ich was gemacht, was gar nicht klug war, sondern ein schöner Zufall war. Ich wurde ganz viel für Assistentinnen-Seminare eingeladen als Referentin.
Aha.
Und viele denken ja, Assistentin, ich möchte für Führungskräfte reden. Ich sage mal, wie doof kann man sein? Weißt du, wer mir die Türen geöffnet hat in die Unternehmen? Die Assistentin.
Die Assistentin.
Die haben ihrem Chef oder ihrer Chefin gesagt, Chefin gab es aber so gut wie gar nicht, sie müssen die Ascoderm holen, die ist klasse. Und ich bin heute noch dankbar für diese Zeit. Ich war auf jedem Assistentinnenkongress, glaube ich, den es in Deutschland gab. Ich hatte eine Kolumne 3 Jahre in einer Assistenzzeitschrift. Mhm. Und diese Frauen, diese tollen Frauen, die oft mehr drauf haben als ihre Chefs, muss man ganz ehrlich sagen, die haben mir die Türen geöffnet. Die haben mir geholfen, einen Namen zu machen, Geld zu verdienen, was ja nicht ganz unwichtig ist, wenn man selbstständig ist. Und ja, mir die Unternehmen zu eröffnen. Die haben mir die vor die Füße gelegt quasi.
Ja, vor allem sind die Assistentinnen die, die den Einfluss auch haben.
Aber hallo.
Auf die Chefs, ne? Yep. Also das muss man ja auch sehen und wissen.
Ja.
Und das nicht so abtun von, ja aber ich will in die
CEO. Ich will nur mit CEOs arbeiten. CEOs. Ja, ich habe auch schon mit CEOs gearbeitet. Aber es ist auch langweilig, ganz ehrlich.
Ja?
Ja, weil da passiert wenig Entwicklung. Mhm. Da machst du Schadensbegrenzung und dann musst du Ei machen.
Weil die schon so weit oben sind.
Weil die einfach fertig sind. Also die, mit denen ich gearbeitet habe, das kommen die ja auch nicht ins Coaching, nehme ich mal an. Aber es war wirklich, und ich glaube, wir haben mehr, also ich mache mir jetzt alle zukünftigen Aufträge mit CEOs kaputt, aber ist mir wurscht, habe auch keine mehr. Okay. Das, ich glaube, wir haben oft mehr über die Ehe geredet, als über die Firma.
Klar.
Ja, weil die waren alle geschädigt. Ja.
Ich glaube, du machst dir dadurch gar nicht die Kunden kaputt, sondern im Gegenteil, wir benennen das, was ist.
Ja.
Und wenn man jetzt aufs Unternehmen guckt, also kurzer Abschweif, meistens sind es die Beziehungen, die ein Unternehmen nicht, also dahinter steht ja meistens Gesundheit oder Beziehungen, die nicht laufen. Und ein Unternehmen ist immer nur ein Spiegel von.
Genau.
Das ist so meine Erfahrung.
Ja, das glaube ich auch.
Das geht doch nie um, ob die Firma läuft. Natürlich, die läuft, wenn du die Energie, wenn die sauber ist. Und die ist nicht sauber, wenn dich was im Inneren beschäftigt.
Und noch schlimmer, glaube ich, ist sogar, wenn die Beziehung nicht stimmt, ist schon schlimm. Noch schlimmer ist, wenn die Menschen sich gar nicht mehr spüren. Und das habe ich halt in Führungsetagen ohne Ende gesehen. Oh, ja. Die haben kein Selbstmitgefühl mehr. Die haben kein Selbstmitleid mit sich. Die haben keine Selbstfürsorge, sondern die beuten sich so gnadenlos aus. Und meine These ist ja, du kannst keine Menschen führen, wenn du selbst nichts mehr spürst. Also du kannst auch keine Menschen lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und wer sich nicht fühlt, kann keine Mitarbeiter gut führen. Das glaube ich einfach nicht.
Wenn man sich selber auspeitscht, dann peitscht man auch die anderen aus.
Ja.
Klar, auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast in den 90er Jahren begonnen. Wow, da war ich eigentlich noch ein Kind.
Ja.
Das ist, umso mehr finde ich das so bewundernswert, dass man ein paar Jahre später, also 30 Jahre später, zusammensitzt und das finde ich einfach witzig irgendwie.
Ja.
Wie die Wege so.
Ja, du hast ja gefragt nach Geheimnissen oder was ist so das Rezept für.
Genau.
Und ich glaube, ich habe nicht auf Männer gehört damals. Also ich habe gutes Verhältnis immer zu Männern gehabt, aber ich habe viele Ratschläge nicht angenommen. Mhm. Also mir hat am Anfang meiner Speaker-Karriere mein Mann gesagt, du musst dich auf ein Thema konzentrieren. Also Zeitmanagement oder frag mich was. Und ich dachte immer, aber das ist doch so langweilig, da muss ich ja immer den gleichen Vortrag halten. Und habe mich nicht dran gehalten, Gott sei Dank, sondern ich bin, glaube ich, die Journalistin unter den Rednern. Also wenn ich etwas gehört, gesehen habe, gemerkt habe, ui, darüber spricht man, das ist gerade ein Thema, dann habe ich mir dieses Thema erarbeitet. Mhm. Also deswegen ein Buch über Gelassenheit. Ich bin ja keine Therapeutin, aber der journalistische Ansatz ist, finde raus, was gehört zur Gelassenheit, was weiß man da, was für Studien gibt es, was für Erfahrungen, Seneca hat schon gesagt, weißt du, sowas. Und dann bring deine eigenen Erfahrungen mit rein. Und so habe ich immer relevante Themen bespielt. Also ich habe mich nicht an einem Thema festgehalten. Ich schreibe das 18. Buch über Gelassenheit. Das hätte mich zu Tode gelangweilt. Sondern dann kam das nächste Thema. Greif nach den Sternen. Und dann kam das nächste Thema. Das Leben ist zu kurz für Knäckebrot. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und das sind jetzt, glaube ich, 36 Bücher.
36?
Ja.
Wie bitte?
Weil ich 36 verschiedene Themen bespielt habe.
Wahnsinn.
Und deswegen wurde es mir nicht langweilig. Und dann war es dann auch für die Leserin nicht langweilig. Also es gibt so Bücher von klugen Kirchenmenschen zum Beispiel. Da liest du das 4. Buch und denkst, habe ich schon mal gelesen. Natürlich wiederholt sich bei mir auch einiges. Aber ich glaube, dass ich immer einen frischen Ansatz, einen aktuellen Ansatz reinbringe.
Ja, weil du dich ja auch entwickelst.
Ja, Gott sei Dank. Und ich entwickle mich durch meine Bücher auch.
Ja.
Also es
ja.
ist so eine schöne Wechselwirkung. Mhm. Ich lese über ein Thema und denke, wow, das ist ja spannend, will ich mehr wissen. Mhm. Und damit entwickle ich mich.
Total.
Und das ist einfach die beste Symbiose überhaupt.
Wow, schön.
Themen und ich.
Ja, wunderbar. Wie lange hast du für ein Buch gebraucht?
Relativ kurz immer.
Ja, das scheint mir so.
Ja, bei 36, in 35 Jahren muss es kurz gewesen sein.
Eben.
Also ich habe ein Thema, dann habe ich das wirken lassen und ich bin so eine Ausreißerin. Heute ja nicht mehr, heute liest man ja nicht 5 Zeitschriften, während man irgendwo mit dem Zug fährt. Aber früher war ich die Reißerin. Also wenn jemand hinter einem jemand saß, der dauernd irgendwas aus der Zeitung ausgerissen hat, war ich das. Und damit, das war meine Annäherung ans Thema. Ah, in der Zeitschrift stand was ausgerissen. Und dann habe ich das alles gesammelt. Ich bin einfach so ein Papiertiger. Ich mache das bis heute übrigens, dass ich alles auf Papier skizziere und plane.
Ich auch übrigens.
Weil das ich brauche diese Haptik. Ich bin so ein Haptiker.
Ich habe auch das Gefühl, wenn ich was ins Handy tippe, ich habe es gleich wieder weg.
Und du weißt es nicht mehr.
Ich habe es vergessen.
Ja. Wo bist du auch ein visueller Typ?
Ja,
ja.
Total.
Das ist es, glaube ich.
Weil ich kann auch nicht so gut hören.
Ja, ja, genau.
Wo ich einen Podcast habe, höre ich selber nur den von Tokyo Hotel.
Ach, witzig. Ausgerechnet das Tokyo
ist, das
Hotel.
Das Einzige, was ich höre, ansonsten.
Was findest du daran so toll?
Die haben einen Podcast und das ist so witzig und so.
Witzig.
Genau, so leicht. Und ich habe das Gefühl. Ich lerne dabei was, aber jetzt nicht so. Mhm. Ist wirklich Unterhaltung.
Ach, nett.
Und genau, aber ansonsten muss ich eher gucken, damit es in mich eingeht. Und deswegen das ins Handy getippe.
Das ist wirklich. Du musst dreimal wieder korrigieren, weil du die falsche Taste erwischt hast. Aber furchtbar. Ich denke auch so dieses, also ich nehme immer DIN A3 Bögen und dann dicken Stift und dann mache ich viel mit Mindmaps. Weil dann hast du einfach ein Bild von dem, was du machen willst. Also ich könnte jeden Vortrag auf dem Mindmap darstellen. Mhm. Jedes Buch. So fing es auch an, mein Buch. Ich habe so einen Kreis gemalt, Thema, frag mich was, Egoismus. Ich wollte ein Buch über Egoismus schreiben. Und dann mache ich so Strahlen dran und dann schreibe ich, was mir dazu einfällt. Und dann sind es manchmal 30 Sachen oder so. Und dann gucke ich an, macht das Sinn? Ergibt das einen roten Faden? Habe ich da eine Botschaft? Übrigens habe ich dann beschlossen, dieses Jahr kein Buch über Egoismus zu schreiben, weil ich habe mir diese Welt angeguckt und habe gedacht, ich glaube nicht, dass die Welt ein Buch über Egoismus braucht. Da haben wir schon genug und über viel. Es sollte ein Buch für Frauen werden über Egoismus.
Ah, das ist die mehr Egoismus.
Ja, aber es hat mich nicht gepackt. Und dann habe ich hatte schon eine Anfrage von einem Verlag und habe ich denen geschrieben, sorry, ich bin jetzt mal egoistisch, ich mache es nicht, ich möchte diesen Sommer in Flensburg am Meer sitzen.
Vielleicht schreibst du dann eher, die Frau sitzt am Meer.
Ich habe schon die Idee gehabt, aber ich glaube, da werden sie mich steinigen, die Leserin. Wir machen ein Buch, tolles Cover, jetzt bin ich mal egoistisch. Und dann machst du das Buch auf und dann steht nur ein Satz, ich bin am Meer. Ich glaube, sie werden sich ein bisschen verarscht fühlen, fürchte ich. Wenn man es als Notizbuch machen würde, würde es vielleicht gehen.
Genau, für ein egoistischer Tag pro Tag.
Genau, sowas. Ja, genau. Vielleicht mache ich das noch. Aber das war auch sowas, weil du sagst, was sagen andere Leute. Ich habe letztes Jahr im Sommer beschlossen, nach Flensburg zu ziehen, von München. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, was die Leute gesagt haben. Aber das kannst du doch nicht machen. Du hast doch Enkelkinder. Und die haben gesagt, ja, die haben Eltern. Also keine weißen Kinder, die ich dahinter lasse. Und aber das geht doch nicht. Und sagt, wer sagt, dass das nicht geht? Ich habe meine Kinder gefragt, die sagten, mach's Mama, mach's. Wir kommen dich besuchen mit der ganzen Familie. Und die kommen jetzt über Ostern zum Beispiel. Mhm. Und das hat doch, was für ein Rollenbild die haben, auch von Großmüttern. Großmütter müssen für die Kinder da sein. Und da habe ich mich ja immer schon gewehrt gegen Rollenzuschreibungen. Und dann habe ich es gemacht und dann haben sie gesagt, oh, Sie haben aber Mut, Frau Askedom. Ich dachte, nee, es hat nichts mit Mut zu tun. Ich hatte Lust. Und das ist mein neues Vortragsthema gerade. Und die Leute sind so glücklich, wenn ich von Lust erzähle und sie frage, worauf hast du Lust? Weil das ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen, dieses Wort. Man hat keine Lust zu haben. es gibt ja Zwänge und es gibt ja Vorteile und es gibt ja Herausforderungen und Challenges. Ich liebe ja dieses Wort Challenge. Und ich mache jetzt mal eine Lust-Challenge, glaube ich. Und Lust ist verloren gegangen und ich versuche das gerade in Vorträgen. Und da brauche ich kein Buch damit dazu zu schreiben, habe ich festgestellt. Es reicht da, wo ich bin, das Maul aufzumachen und über Lust zu reden. Und dann geht dieser Gedanke weiter. Und das ist ja immer das Ziel auch bei mir gewesen, beim Buchschreiben. Ich wollte, dass meine Gedanken zu etwas sich verbreiten. Und jetzt verbreite ich es über Podcasts, über Vorträge, über Seminare. Und das finde ich jetzt richtig schön.
Sabine, was ist Lust für dich genau? Ist Lust auch Freude? Also ist Lust gleich Freude?
Nee, Lust ist zielgerichtet. Mhm. Also ich habe Lust auf ein Eis. Mhm. Und was machen wir ganz oft? Wir verbieten uns die Lust. Nein, Eis macht dick. Ich habe Lust, einfach auf meinem Sofa zu sitzen. Das geht nicht. Du musst draußen spazieren gehen mit dem schönen Wetter. Also wir haben uns Lust selber verboten, habe ich festgestellt. Aber Lust hat so viel Energie. Und wenn die Energie der Lust hoch genug ist, sage ich, scheiß auf Hüftgold, ich hole mir jetzt 3 Kugeln Eis. Und diese Lust ist ein Energieträger. Habe ich Lust zu arbeiten, habe ich mehr Energie. Habe ich Lust, in deinen Podcast zu kommen, habe ich Energie ohne Ende, sage ich, nee, mach mal nicht per Zoom, ich komme dich besuchen.
Ja, stimmt.
Weil ich Lust hatte, dich kennenzulernen. Und Lust ist so ein Energieträger und er wird so unterdrückt bei uns. Und jetzt kann man ja sagen, man kann ja nicht nur Sachen machen, auf die man Lust hat. Stimmt?
Ja, genau.
Und dann frage ich immer, welche Unlust hast du? Also, ich will morgen nicht arbeiten gehen oder Montag nicht arbeiten gehen. Sage ich, okay, du hast keine Lust dazu. Gibt es etwas, wozu du noch weniger Lust hast? Naja, ich würde meinen Job nicht gern verlieren. Ah, du hast Lust, deinen Job zu behalten? Und du merkst sofort, wie die Energie steigt.
Stimmt.
Ja, ich gehe am Montag in die Arbeit, weil ich keine Lust habe, arbeitslos zu sein. Mhm. Und Lust ist für mich der Energieträger, der durch alles durchgeht.
Ja.
Und deswegen, wenn was attraktiv ist, haben wir doch viel mehr Energie, oder?
Wir hatten im Vorgespräch genau dieses Thema mit der Technik und Podcast, dass ich dir erzählt habe, dass ich so ein Schisser war und wollte aber immer sichtbar sein. Ja? Das ist so, ich wollte auf YouTube sein, ich möchte stattfinden.
Ja.
Weil ich habe viel, viel, viel zu sagen. Und dann war so, okay, ich habe diese Technikangst und auch ein bisschen keine Lust, mich damit zu befassen, weil es echt nervig sein kann. Okay, aber was ist der Preis? Ich habe Lust, sichtbar zu sein. Ja. Ich habe Lust, meine Gedanken in die Welt zu bringen.
Ja.
Okay, gut. Das überwiegt dann diese Technik.
Yes.
Und ich folge dieser Lust. Ja. Total, ja.
Und da ist die Energie da, gell?
Total.
Da kannst du sogar diese dummen Technik-Sachen schaffen.
Ja, und das ist okay. Ganz kurz war es ja eben nervig. Und, aber dann dachte ich, nee, ich freue mich auf das Gespräch. Und der Fokus
ja.
Auf die Lust,
ja.
Das ist ganz, ganz schön.
Und der Unterschied zu Mut ist, bei Mut musst du was überwinden. Die Lust trägt dich. Also bei Mut, boah, du hast so eine Barriere und dann musst du schauen, wie du drüber kommst, auch gut. Aber Lust macht's leichter.
Im Grunde genommen ist ja die Lust der Schlüssel für die Tür zum Mut, oder?
Ja, oder die kluge Schwester oder wie immer.
Ja,
immer.
So, genau.
Ne, so die weise Schwester. Lust ist die weise Schwester des Muts. Das ist doch schön, oder?
Schön.
Habe ich noch nie gesagt, aber es klingt gut.
Ja, macht Sinn.
Ja.
Macht total Sinn.
Ja.
Was meinst du, warum bist du so, wie du bist? So lustvoll.
Gene, keine Ahnung. Also, ich habe von meiner Oma was mitgekriegt, das weiß ich, der bin ich ähnlich. Und die war heiter. Kannst du das vorstellen? Die war immer heiter. Die hat wirklich alle Scheiße dieser Welt erlebt. Mhm. Ersten Weltkrieg, Krise, Zweiten Weltkrieg, Flucht, mit kleinen Kindern, im Dreck. Und die war immer heiter. Und ich glaube, das habe ich geerbt. Also so eine Grundheiterkeit. Und heiter ist für mich mehr als Lustigkeit oder Fröhlichkeit. Das ist so ein inneres Lächeln. So eine innere Zuversicht. Ich glaube, das ist das Wort.
So ein inneres Glimmern, meinte neulich.
Glimmern ist schön.
Meinte neulich eine Person, mit der ich hier gesprochen habe.
Glimmern so ist ein, sehr schön. Ja.
So ein Feuer ist schon zu viel. Aber
ja, ja. So Glimmern ist gut. So funkeln.
Funkeln, genau.
Ja, ich habe so einen Satz, der heißt, freche Frauen funkeln heller. Und ich liebe dieses Wort funkeln. Witzig, dass du das jetzt auch einbringst. Glimmern, genau. Funkeln. Da ist sowas, so eine Freude am Leben, eine Freude am Ausprobieren. Die habe ich mitgekriegt.
Und auch so ein tiefes Urvertrauen wahrscheinlich.
Ah, ja, das hatte ich als Kind nicht. Das haben sie mir leider nicht mitgegeben, meine lieben Eltern. Aber das ist entstanden im Lauf der Zeit, weil ich habe auch wirklich heftige, schreckliche Zeiten hinter mir. Mhm. Und ich glaube, das war mein Lehrer für, es geht immer weiter und du denkst, jetzt ist das Leben zu Ende und es ist nicht zu Ende. Also da ist das Urvertrauen dann entstanden.
Mhm. Mhm. Und wenn du auf dein Leben jetzt zurückguckst, auf deine Beginne, deine 8 Beginne, Neubeginne und auch jetzt, gibt es irgendwas, wo du denkst, ich will noch mal neu beginnen. Es gibt noch etwas, was erfüllt werden möchte. Also ich weiß, du magst das Wort erfüllen nicht so gerne, aber...
Nee, erfüllen finde ich toll.
Ja?
Erfüllt sein, erfülltes Leben, wunderbar.
Mhm, aber keine Aufgabe, so meine
ich. Nee, Führung meine ich das nicht. Aber erfüllt finde ich sehr gut. Mhm. Zurzeit ist es, glaube ich, die Lust loszulassen, weil ich war immer verantwortlich für alles. Ich war zu Hause als Kind verantwortlich für die Laune meines Vaters. Mhm. Ich war diejenige, die das schaffen konnte, dass er nicht umschlägt in Jähzorn und um sich schlagen. Mhm. Das war eine furchtbare Aufgabe, kannst du dir vorstellen. Ja. Dann hatte ich einen ersten Mann, den habe ich quasi adoptiert und war verantwortlich für ihn viele, viele Jahrzehnte. Dann hatte ich meine Kinder, dann hatte ich meine Firma, dann hatte ich meine Mitarbeiter, für die ich verantwortlich war. Innerlich war ich verantwortlich für Weltfrieden und Fortbestehen der Menschheit, was auch sehr anstrengend ist. Und ich glaube, jetzt bin ich in so einem neuen Stadium, dass ich sage, ich bin. Also das ist die neue Lust. Ich bin. Ich bin, wie ich bin. Ich mache, was ich möchte. Ich darf loslassen. Und das ist in diesen Zeiten schwierig, manchmal nicht zu glauben. Ich muss doch die Welt retten vor dem, was da passiert. Ich bin doch die Einzige, die hier durchblickt. Und das ist sehr anstrengend. Und dann merkst du, du bist gar nicht die Einzige, die durchblickt. Lass das jetzt mal andere machen. Und ich glaube, ich habe den Staffelstab an die jüngeren Leute übergeben. Ich habe irgendwann gedacht, als ich dann da in Flensburg saß und sah, was hier auf der Welt passiert. Also ich bin bei den Omas gegen rechts, natürlich. Mhm. und dann habe ich gedacht, nee, ich will jetzt nicht Mahnwache stehen da oder bei der AfD-Hauptversammlung draußen die Plakate hochhalten. Das ist nicht mehr mein Weg. Das dürfen jetzt mal die Jüngeren machen. Und ich habe quasi die Verantwortung, nicht alle, aber doch ganz weitgehend, die an die jetzigen Generationen übergeben und habe gesagt, ihr jungen Frauen, ich kann euch nicht zum Erfolg tragen. Meine Bücher sind kaufbar, da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Und wenn ihr das nicht lesen wollt, dann lasst ihr es. Dann müsst ihr vielleicht das selbst für euch entdecken. Wie werde ich sichtbar? Also ich habe das Standardwerk zur Sichtbarkeit geschrieben. Kennt kein Mensch mehr.
Stimmt, das kenne ich.
Eigenlob stimmt.
Heiligen.
Dagegen. Stimmt, oh, heißt es. Ja. Neu aufgelegt acht Jahren. Nur für dich auch.
Eigenlob stimmt, wow.
Und dann sagt das jemand auf LinkedIn zum Beispiel, ja, da gab es immer ein Buch von Sabine Askel, Eigenlob stimmt, und sagt die Leute, das ist ja ein toller Titel. Und ich denke, ey Leute, das habe ich für euch geschrieben. Warum lest ihr es dann nicht?
Ich kannte das gar nicht.
Ja, geht ja auch gar nicht, weil bei den vielen.
Mhm. Toll.
Und so denke ich jetzt, okay, junge Generation, dann müsst ihr das jetzt für euch selber regeln. Was ich schlimm finde für mich, weil ich will ja noch 20 Jahre leben, weil ich denke, ja scheiße, ich leide dann auch unter dem, was kommt.
Ja.
Aber ich kann es nicht mehr richten alleine. Will ich auch nicht mehr.
Mhm. Was meinst du, was würde uns helfen?
Boah, Informationen. Also das mache ich, das ist noch eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich schaufel Informationen, die ich aus anderen Quellen kriege, Instagram, Facebook, amerikanische Quellen, Videos von Menschen, die demonstrieren. Das siehst du im ganzen Fernsehen nicht. Dass die Amerikaner aufstehen und an den Straßen stehen, kilometerweit mit Plakaten und wenn Herr Wenster durchfährt, den niederbuhen, das sieht man nirgends. Und das schaufle ich gerade so ins Internet, ins deutsche Internet, und denke, also ich schaufel es euch rüber, lesen müsst ihr es selbst oder angucken. Also ich versuche noch Informationen weiter zu schaufeln. Mhm. Schaufeln finde ich gerade so ein spannendes Wort, habe ich noch nie gedacht. Aber wirklich, und eine Freundin von mir hat gesagt, also gestern hast du ja wieder ganz schön viel geteilt. Sag ich, ja, es war alles wichtig. Und ich glaube, die Menschheit braucht Informationen. Wir haben uns einlullen lassen, glaube ich. Kümmer dich nicht, machen die schon und sie machen gar nichts. Oder sie machen schlimme Dinge.
Sie machen, ja, ja.
Ja, sie machen gegen deine Interessen was. Und diesen Menschen klarzumachen, du musst dich kümmern um dein Leben. Das macht niemand anders. Und alle vier Jahre wählen gehen und sich dann zurücklehnen, das reicht nicht mehr.
Was wäre ein angebrachter Aufstand?
Hoho.
Ich bin ja so eine Revoluzzer.
Ja, ja. Ich bin so ein verkappter Revoluzzer. Also ich glaube einfach, Aufstand, dass Menschen die Wahrheit sagen. Also dass sie sagen, was sie wahrnehmen. Und sich nicht einlullen lassen von irgendwelchen Pseudo-Geschichten. Also zum Beispiel, jetzt wird ein Gesetz, soll abgeschafft werden, dass es Bürgern erlaubt, Informationen zu kriegen bei Korruptionssachen zum Beispiel. Und die neue Regierung will das abschaffen. Und da denke ich mir, ey, wo seid ihr, Leute? Das kann man nachlesen. Und wenn ihr euch jetzt nicht wehrt, dann wird das abgeschafft und dann ist das weg. Also ich wünsche mir so einen Aufstand von neugierigen, klugen Menschen, die das verteilen, was man weiß. Also die einfach die Nachrichten weitergeben. Und das Schlimme ist, dass ich denke, das wollen die meisten gar nicht hören.
Genau, das ist der Punkt. Die wollen das nicht hören, das überfordert viele.
Ja, glaube ich auch.
Viele sind auch in einer Krise, also ja. Wirklich persönliche Krise,
ja.
Gesundheitliche Krisen ganz stark.
Ja.
Die Energie fehlt.
Das ist die Erklärung wahrscheinlich dafür.
Und manche sind auch einfach froh, wenn es einigermaßen läuft und die Sonne in Hamburg scheint.
Und sie denken, es betrifft mich ja nicht.
Genau,
Werden
wir noch gucken?
Da werden wir wirklich gucken, ja. Und es kommt, da ist sicher, spielt bei mir eine Rolle, dass ich mit einem Afrikaner viele Jahre verheiratet war, einem Eritreer. Und ich sehe halt die Eritreer und andere Afrikaner. Und ich kann mir vorstellen, wie die sich fühlen, welche Ängste die haben.
Total.
Und es werden die ersten sein, die rausfliegen, auch in Deutschland. Mhm. Und da bin ich halt sehr innerlich mit denen verbunden.
Klar.
Und deswegen spüre ich es dann auch. Und es kann uns nicht egal sein. Weil es gibt ja von dem Pastor Niemöller hieß der, glaube ich, so ein ganz berühmtes Gedicht. Als sie die Juden geholt haben, habe ich nichts gesagt, weil ich war kein Jude. Als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich nichts gesagt, ich war ja kein Kommunist. Als sie die SPDler geholt haben, ich war ja kein SPDler. Als sie die Christen geholt haben, und jetzt, wo sie mich holen, ist keiner mehr da, der was für mich tun könnte.
Ja.
Und ich fürchte, dass die Menschen das nicht kapieren, dass es uns alle betreffen wird. Ich sage nur Trade Wife. Wenn ich diesen Ausdruck höre, könnte ich schon speiben, wirklich.
Warum? Was meinst du genau?
Dieses neue Frauenmodell von, ich habe einen Ernährer, aber ich backe den Kuchen selbst mit gesunden Zutaten. Also das 50er Jahre Frauenbild, was wieder aufploppt. Mhm. Ich denke, habt ihr alle einen Schuss oder was? Wisst ihr, was das bedeutet? Und dann wieder denkt die andere Sabine, vielleicht müssen sie ihre Erfahrungen selber machen. Du kannst sie nicht davon abhalten.
Leider ja. Also ich als jemand, der immer Sachen sieht und da steht und sagt, wirklich im privaten Umfeld erstmal.
Ja.
Mensch, siehst du denn nicht?
Nein.
Weißt du, hör mal, du musst das so machen, du kündigst jetzt deinen Job, dann machst du dein Online-Business und dann bist du frei, dann kannst du das und das und das. Und die Leute, aber ich habe Kopfschmerzen. Ja? Und dann lassen die sie von Kleinigkeiten so aufhalten, kommen nicht vorwärts. Und 5 Jahre später sage ich, du hast es damals schon gesagt.
Mhm, genau.
Und ich glaube,
und sie erinnern sich nicht.
Deine Gabe ist, Dinge zu sehen, vorauszusehen. Ja. Und ich glaube, deine Oma agiert auch viel durch dich.
Glaube ich auch, ja.
Das, was sie so viel erlebt hat, dass sie auch sagt, Sabine, du musst jetzt das den Leuten sagen.
Kann es gut sein, meine. Vielleicht ist das die Aufgabe, die ich habe, ja.
Ja, aber das ist ja auch legitim, ne?
Und ja. Ich habe dann einen anderen Ansatz, weil ich ja Coach bin. Sage ich ja niemandem, du musst das machen oder das machen. Ich frage ja immer nur. Und da habe ich gelernt, im Coaching weniger zu werten. Das muss ich mir immer wieder in Erinnerung rufen. Und wenn jemand sagt, ich bin unglücklich im Job, aber ich verdiene einfach einen Haufen Geld, aber ich bin ganz unglücklich. Und dann frage ich drei Fragen. Wärst du bereit, das Geld dafür sausen zu lassen? Wenn nicht, dann musst du wahrscheinlich so weiterleben, wie du jetzt lebst. Fertig. Also ich habe keine, da habe ich keine Message für die, weißt du? Sondern ich kann versuchen, ihnen das aufzuzeigen. Und wenn sie sich dagegen entscheiden, es ist ihre Entscheidung. Und das fällt manchmal schwer, weil ich bin eigentlich vom Sternzeichen Klugscheißer, Aszendent Besserwisser. Aber das habe ich im Coaching gelernt. Du kannst Menschen nicht zum, du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen. Ja. Und du kannst die Menschen nicht in ihr Glück bringen.
Stimmt.
Du kannst ein offenes Ohr haben, du kannst aufnehmen, was du hörst, du kannst eine Gegenfrage stellen. Aber wenn sie ihr Unglück wählen, wählen sie ihr Unglück. Und wir wissen inzwischen, dass manchmal das Unglück attraktiver erscheint für die Menschen als das Glück. Weil ja. Unglück weiß ich, was ich habe, ne?
Stimmt, ja.
Kann ich mich ausheulen alle vier Wochen bei der Freundin. Aber da was riskieren? Nee, dann lieber bleibe ich da.
Ja, das sind diese Dynamiken, die dann auch in der Gesellschaft, an dem Großen, sich immer wieder wiederholen, immer wieder. Und ich frage mich jetzt unabhängig von politischen Geschichten und so, ich versuche das auch nicht zu werten, das ist so, ich sage dann immer, ach, weißt du, wenn ich sterben würde, also ich jetzt, ist okay, ich kenne mich mit dem Tod aus.
Ja,
das ist für mich
okay. Das sage ich auch immer.
Ich bin ja schon mehrmals fast gestorben, das ist mir egal.
Ja.
Aber wir könnten so gute Sachen hier machen.
Ja.
Mensch, weißt du, wir haben so kluge Köpfe, wir sind so kreativ und auch stark. Und alle düdeln so rum. Und das ist so, was mich persönlich frustriert, wirklich. Ich habe keine Angst. Und ich bin auch nicht, um mich mache ich mir auch keine Sorgen irgendwie, weil ich komme schon zurecht. Mhm. Aber mir tut es so leid um das Potenzial.
Ja. Ja, und da bin ich vielleicht diese 20 Jahre, 30 Jahre älter als du, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, dass ich inzwischen weiß, ich gebe da keine Kraft mehr rein, keine Energie mehr rein. Wenn ich es jemandem gezeigt habe, schau mal, das wäre die Alternative, und die entscheiden sich dagegen, dann kann ich das inzwischen aushalten.
Toll.
Ja, das war sehr anstrengend, und inzwischen ist es eine Einstellungssache. Mhm. Okay, der Mensch hat einen Grund, etwas nicht zu verändern. Alles in Ordnung.
Du kümmerst dich nur um dich.
Ja, also, und ich gebe die Hinweise gerne, aber ich bin nicht mehr verantwortlich, dass der andere das macht. Und das dachte ich früher. Ich muss doch dafür sorgen, dass, macht sehr viel Stress. Mir hat meine Frau gesagt, ich war vor vielen Jahren bei Ihnen im Seminar, und da habe ich Angst vor Ihnen gehabt. Sag ich, was haben Sie? Ja, Sie haben immer gesagt, du musst. Und das habe ich mir abgewöhnt. Den Finger habe ich mir abgewöhnt und das du musst. Wir müssen gar nichts, wir müssen sterben und sonst überhaupt nichts.
Das wurde mir auch schon vorgeworfen.
Ehrlich? Ja, weil wir doch so mit Hingabe das machen, oder?
Das wurde mir auch schon vorgeworfen. Anastasia ist ein bisschen zu viel.
Und too much erschreckt Leute ab, das habe ich gelernt. Ja.
Ja, aber wir müssen.
Ja, und wir müssen gar nichts, und keiner muss. Ich muss das machen, was ich für richtig halte.
Ja,
und das war so spannend, was du gerade über den Tod gesagt hast. Das geht mir genauso. Ich habe überhaupt keine Angst vor dem Tod. Weil ich kann immer sagen, wenn ich auf dem Sterbebett liege, also wenn ich jemals auf dem Sterbebett, kann doch sein, dass ein Bus mich überfährt. Aber ich weiß auf jeden Fall dann, ich habe so gelebt, wie ich leben wollte.
Ja,
mit allen Verwerfungen. Wahrscheinlich hättest du dir auch ein anderes Schicksal denken können. Ich hätte mir ein anderes Schicksal denken können. Aber wir haben aus dem Gegebenen, glaube ich, das Beste gemacht.
Genau.
Und das, wovon wir überzeugt sind. Und das ist ein gutes Ruhekissen, wie man so schön sagt.
Also ich habe mir wenig vorzuwerfen.
Ne?
Ich versuche immer, ehrlich zu sein. Ich versuche, kraftvoll, energiereich zu sein. Und ich versuche, die Welt zu beeinflussen.
Influencer halt, ne? Das ist ein schönes neue Wort dafür.
Genau.
Mir hat jemand gesagt, du bist auch ein Influencer. Also, ja, wirklich nicht. Weil ich ja irgendwie keine Pröbchen vorzeige von irgendwas. Aber natürlich, Einflussnehmergeber sind wir, hallo.
Auf jeden Fall. Und deswegen, Tod ist voll okay. Ja. Nur das Leben darf jetzt trotzdem gut
ja, das finde ich auch.
Weitergehen, ja.
Ja.
Was meinst du, wie geht es weiter mit uns hier? Also mit dir und mir ist alles gut, aber gesellschaftlich jetzt so einmal kurz Dystopie und einmal kurz Utopie und einmal atmen wir durch.
Also bei mir ist es vielleicht tagesabhängig, muss ich sagen. Ich habe vor 3 Tagen, bin ich aus einem Albtraum aufgeschreckt nachts und habe so eine Panik bekommen. Ich lag im Bett und dachte, das geht alles den Bach runter. Wohin könnte man auswandern? Reicht Dänemark? Also ungefähr, weißt du, ich habe da nur 500 Meter bis zur Grenze.
Stimmt.
Oder muss es Australien sein? Oder was habe ich jetzt gehört? Mexiko? Oder war ich wirklich panisch? Und ich bin so was hat mir ein zweiter Mann immer gesagt? Ich wäre ein Katastrophizer.
Oh.
Also ich kann mir die Katastrophe gut vorstellen. Also ich bin überzeugt davon, dass diese Welt uns irgendwann abschütteln wird. Und sie versucht es immer wieder mit Erdbeben und Hochwasser und so. Also ich bin überzeugt, diese Welt will uns nicht haben. Egal. Und ich war panisch, wirklich 2 Stunden habe ich wach gelegen und habe gedacht, es geht alles den Bach runter. Also was machst du denn dann bei dir, wenn du noch so lange leben willst? Da habe ich gedacht, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir 10 Kisten Dickmanns. Und die esse ich hintereinander weg. Hat doch eh alles keinen Zweck mehr. So panisch war ich. Mhm. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe mich meine beste Freundin Elke in Lübeck angerufen und habe gesagt, Elke, es ist doch alles so schrecklich und so. Und sagt sie, ja, mir geht das auch so. Und dann haben wir 1 Stunde geredet und dann war ich raus aus dem Panikzustand. Und dann haben wir überlegt, wir müssen irgendwas überlegen, was können wir tun, was uns gut tut und vielleicht ein bisschen noch der Welt helfen kann. Aber erstmal, dass wir überleben, dass wir nicht bekloppt werden. Also in der Nacht habe ich gedacht, jetzt werde ich verrückt, jetzt drehe ich durch. Jetzt kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Ja. Hatte ich noch nie, aber ich stelle mir das so vor. Und dann haben wir geredet und dann arbeitet ja das Unterbewusste weiter und ich war irgendwie am Kochen und plötzlich kam der Satz, sei ein guter Mensch. Ich dachte, was kannst du tun? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist das Einzige, was ich in diese Welt reingeben kann. Sei ein guter Mensch. Also sei nicht böse zu anderen, mach sie nicht fertig, schimpf nicht über die Nachbarn, die laute Musik heute Nacht gespielt haben. Egal. Also sei ein verträglicher, freundlicher, unterstützender Mensch. Ich glaube, das ist meine Aufgabe für die nächsten Jahre. Und sag das, was du denkst und was du siehst.
Ja.
Aber eben nicht vorwurfsvoll und ihr müsst. Sondern das ist das Einzige, was ich von mir aus machen kann.
Für mich ist das, ein guter Mensch zu sein, also in Anführungsstrichen, ich glaube nicht, dass wir, weißt du, wenn ich dich als guten Menschen empfinde, heißt es nicht, dass die anderen das auch tun.
Kann sein,
also wenn jetzt jemand meinen Kanal zum Beispiel guckt, die zum Beispiel eher, keine Ahnung, mit AfD sympathisieren, dass die dann dich auch nicht als guten Menschen empfinden.
Das wäre mir wurscht. Da glaube ich an meine eigene Wahrnehmung.
Genau.
Ich vor mir sollte ein guter Mensch sein.
So, genau, das wollte ich nämlich sagen. Ne? Und für mich ist es wichtig, was auch mein Thema ist, offenes Herz zu behalten.
Ja.
Egal, wie böse die Welt ist oder irgendjemand etwas sagt, macht, wo ich so richtig empört und fassungslos bin, dass ich trotzdem die Weichheit, die ich mir so hart erarbeitet habe, wirklich.
Schön.
Ich habe so dafür gekämpft, weich zu werden, weißt du? Weil ich hatte so viele Gründe zu verhärten.
Ja.
Und so total lustlos in der Welt zu sein und zu sagen, mein Schicksal ist hart, die Welt ist hart, meine Familie war nicht immer gut, alles ist so schwer, mein Leben ist schwer.
Mhm.
Und ich habe wirklich dagegen gehalten. Ich habe gesagt, nein, ich entscheide mich jeden Morgen, heute bin ich weich. Heute bin ich offen. Heute bin ich sanft. Und diese Sanftheit
sanft, das ist ein schönes
Wort. Ist eine Entscheidung.
Ja.
Und das ist für mich wichtig, sanft.
Ja.
Weil es gibt so viele Gründe, hart zu verhärten. Und ich spreche auch mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Ich lade sie sogar in meinen Podcast ein.
Aha.
Weil ich das... Ich möchte hören. Ich möchte, ganz egal, was Menschen denken, was sie sagen,
Genau, warum machen sie was?
Genau, warum? Ja. Und ich bin weich währenddessen. Ich bleibe weich.
Wow, das ist aber, das, ja, und kann das ich von mir nicht sagen.
Aber das ist das, was ich für mich so
wow.
beschlossen habe.
Ja.
Weil wir haben so viel Spaltung in der Welt, in der Gesellschaft, auch in der Corona-Pandemie. Und da habe ich gesagt, nee, ich muss dagegenhalten. Egal, was meine Meinung ist, ich bleibe weich.
Aha.
Das ist so das, was ich, weil ich glaube, am Ende sind wir alles Menschen. Und am Ende haben wir hier alle zusammen den Salat. Und manche haben falsch gewählt, manche richtig. Das wissen wir heute alles noch gar nicht.
Ja. Kennst du diesen wunderbaren Spruch von Robin Williams, dem Schauspieler, der in die gleiche Richtung geht?
Nee.
Ich kann jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber der hat mal geschrieben, jeder Mensch, dem du begegnest, kämpft seinen eigenen Kampf, von dem du keine Ahnung hast.
Genau.
Deswegen sei freundlich immer. Ich liebe diesen Spruch.
Genau das.
Ja.
Total. Und das ist mein Anspruch.
Wow.
Weil ich glaube, dadurch öffnen sich Tore, Herzen.
Mhm.
Und dann können wir überhaupt uns verbinden und beeinflussen.
Mhm. Ja, da habe ich ein bisschen die Zuversicht verloren.
Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch.
Vielleicht langfristig, ja.
Mhm. Was wünschst du der jüngeren Generation, vor allem den Frauen?
Also, wenn ich mal ganz frech bin und wertend und nicht sanft.
Darfst du hier sein?
Sage ich, kümmert euch weniger um euren Eyelasher als bitte um die Welt. Das macht mich fertig.
Da bin ich genauso hart.
Gell?
Aha.
Das macht mich fertig.
Und auch um die Männer.
Ja, auch das.
Also das muss ich auch ganz ehrlich werden, auch sagen, die Männergeschichten. Hm. Wann der denn jetzt anruft und wann nicht. Und
das ist doch so. Ja. Und das ist so 50er Jahre. Das ist so dieser Backlash, den ich so sehe. Oder ich habe ja ein Lieblings-Hass-Thema. Das sind diese aufgespritzten Lippen. Wo junge Frauen sich diese Flauchbootlippen machen lassen. Und ich habe so einen bösen Vergleich, und den sage ich bei dir jetzt mal. Warum wollt ihr aussehen wie eine Sexpuppe aus den 70er Jahren? Die hatten damals aus Gummi diese aufgespritzten Lippen. Und wir wissen, können uns vorstellen, wozu. Und ich denke mir, sag mal, warum wollt ihr aussehen wie eine Sexpuppe aus dem Plastikladen von Beate Use? Wie hieß sie? Ja, Use.
Beate Use, ja.
Genau. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann sagt mir jemand, ja, weil sie das schön finden. Warum finden sie es denn schön? Also könnte ich echt verrückt werden, wenn ich das sehe. Hübsche junge Frauen, die dann plötzlich, habe ich jetzt auch so schöne Lippen gekriegt. Ich denke, was ist daran schön? Und dann sagt meine Tochter, ja, aber du hast auch Ohrlöcher. Ja, klar, wir alle sind Moden unterworfen. Und sie sagt, weil das Mode ist vielleicht. Ja. Und dann kommen wir zu einem Thema hinter dem Thema. Ich glaube nämlich, dass diese Frauen genauso Opfer sind, wie wir Opfer waren als junge Frauen. Nämlich, eine glückliche Frau kauft keine Kosmetik in dem Maße, wie es heute passiert. Eine glückliche Frau braucht nicht 5 Cremes für Hyaluron und weiß nicht was alles. Eine glückliche Frau kann mit Falten leben. Und je unglücklicher wir Frauen machen, indem wir ihnen ihre Defizite zeigen, umso bessere Konsumentinnen sind sie. Und ich glaube, das ist das System, was dahinter steckt. Und ich hasse das System. Nicht die einzelne Frau, die sich beeinflussen lässt.
Ja, ja, ja.
Aber dieses System ist so hintertücksch. Und das hasse ich mit ganzer Seele.
Übrigens, wusstest du eigentlich, es gibt ja so Menstruations-Apps, wo man das einträgt, ne? Wie der eigene Zyklus ist.
Aha.
So an sich schön, dann kannst du mal gucken, wann kann ich schwanger werden, wann habe ich gute Laune und so weiter. So, dahinter steckt aber was. Die Daten werden verkauft. Pass auf, warum? Wenn die Frau gut drauf ist, kauft die mehr. Oder andere Produkte.
Oh.
Andere Produkte als, wenn sie kurz vor ihren Tagen
ist,
hat sie schlechte Laune.
Und dann braucht sie irgendwas Schönes.
Genau, dann braucht sie so Cozy Mosey oder so irgendwas.
Glaube ich sofort.
Und in einer guten Laune bekommt ihr dann so sexy Geschichten angezeigt.
Furchtbar.
Und dafür nutzt die Werbung das dann auf Instagram und Co.
Ja.
Als ich das, ich habe sowieso schon Widerstand gehabt bei Apps. Mhm. Ich trage nichts ins Internet ein, wann ich menstruiere oder nicht. Das geht niemandem was an.
Oder als wenn das so schwierig wäre, einen Kalender zu führen, wo man das einträgt. Aber das ist ja von gestern, das ist ja oldschool.
Das ist ein System. Ja. Und deswegen, alle Daten werden verkauft.
Yep.
Bedenkt das bitte, alle immer.
Ja.
Also total perfide. Und genau wie du sagst, man benutzt die Frauen als Konsumentinnen.
Ja.
Also es ist wieder, ich habe gerade echt ein Thema damit, das ist eigentlich ein Missbrauch.
Ja.
Das ist wirklich ein Ort, wo ich im Moment ganz viel das in der Gesellschaft sehe. Missbrauch von Menschen, die unglücklich sind, von Frauen.
Ja.
Von
Menschsein.
Von Menschsein.
Mhm.
Der Mensch wird
missbraucht. Und wofür? Damit andere Milliarden scheffeln. Das muss man uns einfach mal klar machen. Mhm. Und die Milliarden scheffeln, machen jetzt einen Putsch gegen uns. Also das ist so krank, dieses System.
Ja.
Also, und da finde ich gut, dass man es wenigstens sieht. Also ich habe mich jetzt abgemeldet bei einigen amerikanischen Apps. Gut, dann kann ich halt nicht mehr pillipalli schnell was bezahlen. Fertig. Dann muss ich halt in die Stadt gehen, mir was kaufen. Aber ich habe mich entschieden, ganz aktiv dafür, wie du sagst, mich aus diesem Kreislauf mehr und mehr rauszuziehen. Also ich habe geplant, und das machen wir demnächst, dass ich aus den sozialen Medien rausgehe.
Nein, Sabine.
Ja. Also wir bleiben als Firma drin und machen Infos und sowas alles. Aber ich als Privatfrau will da rausgehen. Mhm. Und wir werden unsere Homepage gerade überarbeiten. Und dann werde ich einen Blog haben.
Mhm, habe ich auch.
Und auf diesem Blog kann ich alles schreiben, was mich bewegt.
Ist sowieso besser für Google.
Echt?
Ja.
Ja, wunderbar. Du, und weißt du was? Ich bin wirklich Pionierin und vergesse das manchmal. Ich war die erste Speakerin und Trainerin und Coach in Deutschland, die einen eigenen Blog hatte. Und irgendwann langweilte ich das. Kennst du sowas?
Natürlich.
Und dann dachte ich, ach nee, jetzt ist auch mal gut dauern mit diesen Blog-Einträgen. Und ich war so viel unterwegs. Und das wird jetzt renaturiert sozusagen.
Ja, total.
Ja, und ich will mich entziehen, manchen von diesen.
Das ist die Zukunft auf jeden Fall. Ja. Wieder zu Long-Term-Content.
Ja, ja.
Wieder ein bisschen. Und mein Thema ist ja auch dezentral arbeiten.
Okay.
Ja? Also wirklich, soweit es geht.
Ja.
Soweit es geht. Aber klar, man muss trotzdem Bühnen haben, um die Leute anzuholen.
Wenn dich keiner sieht.
Habe ich keine Lösung für.
Ja.
Aber Amazon überlege ich auch schon seit ein, zwei Jahren, wo ich so denke, die haben uns einfach an der Leine.
Weil es
ne?
so praktisch und ist, mein
das
Gott.
Ist praktisch. Netflix bin ich sowieso nur im Winter
angemeldet. Da bin ich nicht
gemeldet.
Drin. Da hab ich habe kein Privatfernsehen, kein Magenta, kein Netflix, gar nichts.
Nochmal zum Thema Frauen in der Zukunft. Weil das finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal als Appell auch geben. Frauen, aber generell auch junge Menschen, sage ich mal, also zwischen 30 und 45 vielleicht, ey, ihr müsst jetzt irgendwie in Bewegung kommen.
Ihr müsst gar nichts, sage ich.
Ihr müsst jetzt.
Aber wenn ihr an eure Zukunft denkt, denkt darüber nach.
Genau.
Was bewirkt mein Verhalten?
Ja.
Was wünsche ich mir für die Zukunft? Und sich interessieren für Fakten. Also wenn man weiß, wie hoch die Scheidungsrate ist, muss man sich gut überlegen, ob man sich von einem Menschen abhängig machen will. Wenn man sieht, wie die Arbeits der Zukunft aussehen wird, muss ich mir überlegen, will ich dazugehören, will ich nicht dazugehören? Also, und das sind dann Entscheidungen. Ich denke mir, und wenn eine Frau sich wieder meine Vernunft für irgendwelche Dinge entscheidet, ist es okay. Also ich bin dann nicht mehr so missionarisch unterwegs wie früher.
Ja.
Aber sie aufzurufen und zu ermuntern, schau dich um, lies mehr. Recherchier Dinge und glaub nicht alles, was man dir so erzählt.
Mhm, total. Mhm. Jetzt nochmal an alle Menschen, die ja auch schon auf dem Markt als Coach oder wer auch immer arbeiten, weil die folgen mir ganz viel. Wie hält man in diesen Zeiten durch und gibt nicht auf? Vor allem als Unternehmerin.
Also guck dir an, was sich bewegt. guck dir an, was geht, was nicht mehr geht. Also ich könnte immer noch jetzt Mailings raushauen an Großunternehmen. Ich bin die beste Rednerin aller Zeiten, bucht mich. Das kannst du einfach haken. Also schau mal, wo gibt's einen Bedarf? Ich glaube, dieses bedarfsorientierte Denken brauchen wir, gerade als Selbstständige. Wer braucht was? Und wer braucht das nicht mehr, was vielleicht vor 10 Jahren jemand gebraucht hat? Kann ich etwas, was ich da einbringen kann? Also habe ich eine Ausbildung, habe ich eine Technik, habe ich eine Methode, die Menschen in diesen Situationen helfen kann? Also weiß ich, wenn ich Steuerberaterin wäre, würde ich überlegen, was brauchen Kleinunternehmen? Und dann merke ich vielleicht, ich bin auch Kleinunternehmen, was brauche ich denn? So arbeite ich gerade mit einer. Was brauche ich denn? Und die sagt, ich brauche mehr Entlastung. Ah, sage ich, gibt es eine Möglichkeit, dass du deine Kunden mehr entlastest? Also diesen Ansatz, wo kann ich Menschen Last nehmen? Das ist für mich als Coach das, der entscheidende Faktor. Wo kann ich Menschen Last von den Schultern nehmen? Wodurch? Wo kann ich Menschen, Leichtigkeit schenken? Leichtigkeit ist das Wort, was 99% meiner Coaching-Kunden und Kundinnen wollen. Ja. Weil alles so schwer ist. Also wo kann ich Menschen etwas erleichtern? Das würde ich mir als Selbstständige immer überlegen. Mit welchem Thema kann ich ihnen Mut machen? Mit welchem Thema kann ich ihnen Last nehmen? Also vor 20 Jahren im Speaker-Business hast du dauernd Vorträge gehört, wenn sie erfolgreich werden wollen, dann müssen sie 4-mal in der Woche joggen oder Fitness ins Fitnessstudio. Ich habe immer gedacht, was redet ihr für ein Schmarrn?
Und dann komme ich und sage nein.
Und ich sage, nimm 30 Kilo zu, du wirst erfolgreich. Nein, habe ich schon mal als Spaß auf der Bühne gesagt. Und es gibt im Amerikanischen eine Redewendung dazu. When you preach sin, you can sell solution. Also wenn du Menschen erst ein schlechtes Gewissen machst, dann kannst du die Lösung verkaufen. Und das war so die Art in den 90er, 2000er Jahren, wie Kollegen auf der Bühne standen und
sagen. Ist aber immer noch so, habe ich das Gefühl.
Weniger, aber ich glaube, es gibt noch solche, glaube ich auch. Und wenn wir anders rangehen und sagen, du bist okay, wie du bist, du möchtest erfolgreich sein, du möchtest sichtbar sein, schau mal, das sind Möglichkeiten, das zu erreichen. Ich glaube, das ist das Hilfreiche. Aber nicht, wenn du sichtbar werden willst, musst du als erstes die Nase korrigieren und 8-mal am Tag einen klugen Post machen auf TikTok. Also dieses ganze, wie nenne ich das, Diktatorische weglassen.
Ja.
Sondern sagen, guck mal, die Möglichkeiten gibt es, du kannst entscheiden. Also ich behaupte ja zum Beispiel, verkauft wird analog.
Ah, es ist so.
Weiß ich nicht, das ist meine These. Und meine These ist, ich kriege Aufträge für Vorträge, während ich einen Vortrag halte. Kannst du das vorstellen?
Das verstehe ich.
Also, wodurch, ich kriege ja nicht durch Mailings oder durch Social Media Aufträge. Ich glaube, das ist die größte Lüge rund um Social Media. Du kriegst Aufträge, wenn du jeden Tag auf Social Media bist. Meine Kunden sind A, nicht auf Social Media. Die hören von mir, also Empfehlungsmarketing, die sehen mich irgendwo, zum Beispiel auf YouTube. Das, glaube ich, ist ein kluge,
YouTube.
Weil da sieht man dich. Von mir sind, glaube ich, 100 Filme auf YouTube mit Vorträgen, Ausschnitte von Vorträgen.
Ja, ja.
Und das guckt sich jemand an und sagt, oh, das gefällt mir. Und so habe ich Aufträge schon gekriegt.
Okay, Sabine, jetzt habe ich aber eine blöde Frage, weil die mich persönlich betrifft. Was ist, wenn dich keiner einlädt? Würdest du dir eine Bühne mieten und einfach so tun, als ob?
Ich würde in meiner Umgebung Bühnen bespielen. Und es klingt ganz piefig, aber ich rate Menschen, die sich selbstständig machen mit einem Thema, schreib an die nächste Volkshochschule und sag, du möchtest einen Infoabend oder einen Kurs dazu anbieten. Also schreib an 10 Volkshochschulen in deiner Umgebung.
Ja.
Und die Chance, dass du das irgendwo machen kannst, ist sehr groß. Weil neues Thema, aktuelles Thema, da ist die Möglichkeit da. Dass und dann zeig dich dort und da kommen vielleicht 7 Leute. So habe ich angefangen. Mein erster Vortrag, Puchheim Bahnhof. Das ist so ein Vorort von München. Ich sage immer das Spießigste, was man sich vorstellen kann. Aber da hat mich jemand eingeladen, in der Volkshochschule über Frauen und Selbstständigkeit zu reden. 7 Frauen sind gekommen. Und ich habe mit diesen 7 Frauen gearbeitet und wir haben Spaß gehabt. Und dann habe ich den nächsten kleiner. Netzwerke sind tolle Anfänge.
Ja.
Frag die Netzwerke in deiner Umgebung. Aber bleib in deinem Kiez, kannst du das vorstellen, in deinem Hood, wie man heute sagt, und fang da an. Und versuch nicht ein Interview in der Herald Tribune zu kriegen. Das hilft dir gar nichts. Und wirklich, ich bin bei Social Media sehr kritisch. Vielleicht bin ich da auch einfach die falsche Generation dafür, kann sein. Mhm. Aber ich verdiene mein Geld nicht über Social Media. Ich verdiene es über Auftritt, Sichtbarkeit, Bücher. Nach wie vor ein gutes, ja. gute Möglichkeit. Aber da sein, wo die Menschen sind. Mhm. Und ich gehe auch zu Veranstaltungen, ohne dass ich die Rede halte. Sondern ich bin einfach da.
Damit man dich sieht.
Und ich rede mit Menschen. Und dann kommt man so ins Gespräch, was machen Sie denn so beruflich? Das sind für mich die Hauptäste oder Zweige in den Erfolg. Und wir starren immer nach weltweite Bekanntheit.
Ja, stimmt.
Quatsch, braucht kein Mensch.
Stimmt. Super spannend, das zu hören, wirklich. Weil ich kenne das von mir selber, dass es irgendwie einerseits läuft und andererseits stockt es. Ich frage mich immer.
Verdienst du Geld dadurch?
Ich verdiene Geld dadurch, aber es könnte mehr sein.
Ja, genau. Und ich bin einfach so ein Mensch, der muss Menschen anfassen können, also in allen Ehren. Der muss Kontakt zu Menschen aufnehmen. Und allein bei LinkedIn, wenn da einer Kontakt mit mir will und ich drücke auf okay, angenommen. Und dann kommt als erstes die Mail, haben wir ein Projekt, wir haben Ihre Website angeguckt, da können Sie aber noch was verbessern. Ich hasse das inzwischen.
Und das kaufst du natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Ich habe auch noch nie was dadurch gekauft.
Ich habe einer frechen Frau, die nachgefragt hat, haben Sie denn meine Mail nicht gekriegt, habe ich geschrieben, ich antworte auch nicht auf Lidl-Anzeigen. Und es ist nichts anderes.
Total.
Und ich glaube an die Verbindung von Mensch zu Mensch. Ich würde in meinem Verein, wo ich bin und Sport mache, würde ich darüber reden, was ich tue. Ich würde im Elternbeirat meiner Kinder, in der Schule, im Spannend. Gespräch, one-to-one, würde ich erzählen, ich bin Coach und so. Ohne Werbeveranstaltung.
Ja.
Einfach. Spannend. Und das ist für mich Sichtbarkeit. Sich zeigen und nicht ein Image aufbauen. Und dann treffen die dich und sagen, ach, Sie sind die berühmte Frau Askodom? Das kann ja gar nicht sein.
Das weiß ich nicht. Da hast du dich jetzt ein bisschen kleiner.
Na, ich weiß, als ich noch nicht so berühmt war, war ich mal in einer Jury. Da war ich noch Redakteurin bei der Cosmopolitan. Und ich bin da hingefahren und stand so mit den anderen zusammen. Und der andere sagt, wollen wir nicht mal anfangen? Und dann sagte der Organisator, nein, wir warten noch auf eine Dame von der Cosmopolitan. Und ich guckte so an mir runter, dachte ich, ja, die haben erwartet, da kommt das Titelbild. Die haben mich nicht als Cosmopolitan wahrgenommen.
Spannend.
Also wenn du gar niemand bist, dann ist auch schwierig.
Ja,
ne?
ja, total.
Aber ich habe mich auch nicht vorgestellt. Ich war doch sehr schüchtern damals. Das ist 20 Jahre
aber
her.
Aber das mit der Schüchternheit, ich bin eigentlich nicht schüchtern, aha. aber irgendwie habe ich so eine blöde Art an mir, dass ich habe so eine Hemmung zu erzählen, was ich alles kann. Ich denke, das ist typisch Frau wahrscheinlich.
Ja, klassisch.
Und Behinderung zusammen.
Auch noch.
Kombi meine Güte. Ja, ja. Aber dann denke ich mal, ja, man sieht doch bestimmt, dass ich. Nee, Anastasia, man sieht es nicht.
Darf ich dir als Dankeschön für die Einladung in deinen Podcast 1 Stunde Coaching schenken?
Ja.
Können wir genau darüber reden?
Ja, sehr gerne. Nehme ich so gerne an.
Mach mal.
Weil das ist tatsächlich ja. sowas. Ja. Dummes.
Ja. Soll ich da ehrlich was sagen? Das ist die Behinderung.
Das ist die ja.
Dass Frauen nicht sagen, was sie können, was sie tun, weil dann denken die, ich bin arrogant, dann ja. denken die, was glaubt ihr denn, wer die ist?
Die will was verkaufen.
Und ich dachte, das würde bei den jungen Frauen anders werden. Und es ist genau das Gleiche.
Nein, das ist nichts anderes.
Ja.
Sabine, wir reden jetzt schon seit über eine Stunde.
Ja, ich könnte mit dir 3 Stunden ja, reden.
Ich finde auch, das ist so, so schön. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich fühle mich so zu Hause bei dir. Ja? Ist toll.
Total schön. Ja. Gibt es irgendwas, was du gerne noch den Menschen sagen möchtest, was so als Schlusswort?
Also ich war ja in der zweiten Ehe mit einem Diplompsychologen verheiratet. Ja. Von ihm habe ich natürlich viel gelernt, auch viele Sprüche. Und ein Spruch, den gebe ich gerne weiter. Und der heißt, hab keine Angst vor der Zukunft. Zukunft gab es immer schon. Und das, tröstet mich manchmal.
Total schön. Zukunft gab es immer schon, ja. Vielen, vielen Dank für unsere tolle Begegnung. Und ich schätze dich so sehr als Mensch, als Unternehmerin, als Vordenkerin und für deinen Mut. Und Eigenlob stimmt.
Ja!
Das ist so ein guter Titel. Schade, dass er nicht von mir kommt. Aber das ist,
ja. Ich schenke dir, du darfst sie benutzen.
Sabine, vielen Dank.
Danke dir. Ja.